Ja, also einen guten Morgen, meine lieben Geschwister an Dorf Chemnitz. Wir grüßen uns einmal aus Langensteinbach von Annemarie, dem Markus und auch der Claudia und wünschen einen schönen Sonntag. Es ist ja für mich immer ja, fast ein kleines Wunder, dass ich hier in Langensteinbach auf dem Stuhl sitze und sehe euch im Erzgebirge vor mir. Euer Angesicht habe ich vor mir und ihr auch meins, hoffe ich. Ja, also, wie soll das gehen? Das ist schon etwas fast unheimlich. Aber wir freuen uns, mit euch auch heute Morgen Gemeinschaft zu haben unter seinem Wort. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Ja, also wenn, das sage ich euch einfach, wenn ich mich für einen Wortdienst vorbereite, dann gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle mir ein Thema, die Entrückung oder die Wiederkunft, oder das andere, und das wollen wir heute Morgen machen, ich nehme einen Text und den gehen wir dann Vers für Vers durch. Sonst, gewohnheitsmäßig, ziehe ich das erste vor, nehme ein Thema und versuche darüber ein paar Gedanken zu machen. Aber heute Morgen machen wir das anders. Da haben wir den Text, ja, den unser lieber Jürgen gelesen hat, noch vielleicht im Ohr, ich komme kurz darauf zurück, und dann machen wir uns Gedanken, was dieses Wort uns zu sagen hat. Der allergrößte und unermessliche Reichtum in Christus. Ja, also mir eine große Freude, unter euch und bei euch sein zu können. Glaubt ihr gar nicht, euch wieder mal ins Angesicht sehen zu können, dass ja ihr vor mir seid, also köstlich. Dieser Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, etwa im Jahre 54. Und diese Gemeinde ist ja 4 Jahre vorher erst gegründet worden. Und dieser Brief, den zählt man, ich sag mal, zu den Frühbriefen, den Erstbriefen, den Paulus geschrieben hat. Thessalonischer Brief, Römerbrief, Korintherbrief. Auch wenn dieser Brief eben zu den ersten Briefen gehört, beinhaltet er aber ungeheure Gottesgeheimnisse mit einem auch ungeahnten Inhalt. Ja, wir denken nur mal kurz, was dieser Mann im zweiten Kapitel zu schreiben hat. Wir reden aber, und da müssen wir gleich hinterfragen, wer ist denn der Wir? Wir aber, nicht die anderen. Wir aber reden miteinander und untereinander als Gereifte, die also aus dem Anfang ihres Glaubensstadiums ein Stück erwachsen sind. Als Gereifte reden wir Weisheit. Weisheit nicht dieses Äons, noch der Fürsten dieses Äons, die werden alle zunichte, sondern wir, nicht die anderen. Wir reden miteinander und untereinander Weisheit in einem Geheimnis. Also, ist schon sehr schwierig. In einem Geheimnis. Und dieses Geheimnis, das war lange Zeit verborgen. das konnte niemand erkennen und da hineinschauen. Keine Generation. Vorher war es vergönnt, das wissen zu können, was eigentlich im Herzen Gottes da verborgen und verriegelt war. Ein Geheimnis, eine verborgene Weisheit, welche Gott zuvor bestimmt hat. Ich mag das gar nicht auszusprechen, weil es doch so unbekannt ist. Er hat dieses zuvor bestimmt vor, nicht der Welt, vor den Äonen, so steht es da. Äonen sind die größten Zeitschöpfungen, die wir in der Bibel haben. Sie sind durch den Sohn gemacht worden. Aber vor dieser Zeit, da gab es Geheimnisse, die waren in Gott verriegelt, verborgen. Und jetzt kommt noch ein Wort, was uns eigentlich alle von der Bank rutschen lassen sollte. Da steht zu unserer Herrlichkeit. Also, liebe Geschwister, denken wir einmal kurz nach, dass dieser große Schöpfergott Weisheit und Reichtum für uns bestimmt hat. Da gab es überhaupt noch keinerlei Schöpfung. Da gab es auch noch keine Engel. Da gab es überhaupt nichts außer seinem Sohn. Vor jeglicher Zeit der Äonen wurde uns, ja, liebe Geschwister, hier merken wir, dass wir fast keine Luft zum Atmen haben, wenn wir diesen Begriff uns einmal betrachten wollen. Uns ist Herrlichkeit, unbeschreiblicher Reichtum zugeordnet. Ich frage mich manchmal, wie sollen wir denn das aushalten? Nach einer Tasse Kaffee heute Morgen, also fast auf nüchternen Magen, ein solches Wort zu hören und darüber nachzudenken, was das bedeutet. Also, da verblasst wirklich alles. Auch das, was wir heute Mittag zu essen bekommen. Alles verschwindet hinter einer solchen Aussage. Als Gott vor der Schöpfung eine ganz kleine Gruppe vor sich gehabt hat und ein solches Potenzial an Herrlichkeit und Reichtum bereitgestellt hat, dass, wenn das einmal Zeit dafür wird und diese Gruppe existenziell sichtbar in Erscheinung tritt, dass sie davon hören werden. Also, liebe Geschwister, ja, mir ist es etwas bange, heute Morgen schon. Wir haben noch gar nicht viel Gedanken uns gemacht, ein solches Potenzial, ja, vor Augen zu haben, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen gekommen ist. Das ist nicht etwas für die Zukunft drüben. Das ist Gegenwart, Realität. Was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben, in einer Liebesgemeinschaft mit ihm stehen. Und uns ist es geoffenbart worden. Durch seinen Geist. Denn der Geist Gottes, der uns ja gegeben ist, als wir gläubig wurden, der erforscht auch die Tiefen Gottes. Uns aber hat es Gott geoffenbart. Liebe Geschwister, wir brauchten gar nicht weiter zu reden. Nur einmal stehen zu bleiben an diesem gewaltigen Zeugnis. Eine kleine Gruppe von Erdenbewohnern gibt es, denen diese Weisheit oder dieser Reichtum zugeordnet ist. Unermesslich. Und der vergeht nicht, wie unser irdisches Leben vergeht und aushaucht. Nein, der hat Bestand, unzerstörbar. unauflöslich. Ja, und dann lesen wir noch, auch in dem Korintherbrief, Kapitel 15, da wird auch noch von einem Geheimnis geredet. Wir werden nicht alle sterben. Liebe Geschwister, wo in aller Welt wird denn noch über einen solchen Text geredet und gepredigt? Es gibt wirklich Leute, Leute, die nicht sterben. Die werden nicht sterben, nein, die werden verwandelt. Die werden entmaterialisiert. Die verschwinden einfach. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir, also ich nehme mich mal raus, weil der Rainer und ich und der Jonathan, die von draußen zugeschaltet sind, wir sind ja ganz alt, 90 und der Jonathan, der ist 92, dass wir noch mit das erleben, aber es könnte ja sein. Aber die meisten unter euch, das hoffe ich, die werden diesen Tag erleben. Und das steht hier, wir werden nicht alle sterben oder entschlafen, sondern wir werden alle verwandelt werden. Also mit diesen Aussagen bindet der Paulus nicht nur eine bestimmte Elite, sondern alle, die zum Leib Christi gehören, diese Glieder, die bindet er damit ein. Viele mögen in ihrem Wachstumsstand unmündig und zurückgeblieben sein, aber das in ihnen gezeugte neue Leben ist die Ursache und auch die Garantie, dass ein jeder die Verwandlung hinein in die Herrlichkeit Christi erleben wird. Da steht es da, schwarz auf weiß, ein jeder, der Träger dieses Geistes und Christus ist, der wird das erleben. Liebe Geschwister, ja, also vor uns steht der Triumph, dass das Leben den Tod besiegt und alle Formen der Verwesung, alle Leibesglieder werden in die Unverweslichkeit göttlichen, geistlicher Leiber hineingestellt. Und eben in diesem selben Kapitel 15 wird uns in Vers 28 ein prophetischer Totalblick gezeigt. Ein Blick, der weit über den Horizont der Propheten des alten Bundes, weit über das Blickfeld der Jünger unseres Herrn, auch des Apostels Johannes in der Offenbarung hinausgeht. Eine Zielvollendung aller Schöpfungen, aller Zeiten und Äonen wird als jubelnde Anbetung dieser kleinen Hafengemeinde proklamiert. Sie sind die einzigen auf Erden, die wissen, was der Endausgang, die Zielbestimmung eines jeden Geschöpfes ist. Und jetzt eben wir, uns, eine Gemeinde, die erst einen vierjährigen Glaubensweg hinter sich hatte. Es war ja eine ganz junge Gemeinde. Und dieser Gemeinde werden letzte Gottesgeheimnisse verkündigt und anvertraut. Der Apostel Paulus hatte nie Bedenken gehabt. Es wäre zu schwer und es wäre zu unverständlich, wenn er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigte, weil er nicht schuldig werden wollte am Blute der Brüder. Und damit ist auch deutlich die irrige Meinung auch sehr ernst gewordener Brüder, gegenstandslos geworden, man solle doch die Glaubensgemeinde mit diesen tiefgreifenden Schriftwahrheiten nicht überfordern. Nicht überfordern. Ja, damals hat Paulus die Verkündigung des beseligenden Gottesevangeliums nicht von dem Wachstumsstand der Gemeinde abhängig gemacht. Liebevoll wird man ja da ermahnt, doch Rücksicht zu nehmen und tolerant zu sein. Man sollte doch lieber auf die höheren Wünsche eingehen, wenn man ankommen und verstanden werden will. Ich habe manchmal in den Jahrzehnten gedacht, man möchte sich, wenn man, liebe Geschwister, das müsst ihr jetzt wissen, dass ich nicht nur euch in Dorf Chemnitz vor Augen habe, sondern ich bin ja nachdem die Mauer gebrochen ist, da bin ich ja in ganz Deutschland unterwegs gewesen, in den Großstädten und habe zig Bibelwochen gehalten, in ganz Deutschland, im Süden, im Norden, wenn ich zusammenzählen wollte. Und da ist mir natürlich bei einer solchen Verkündigung nicht nur die kleine Schandorf Chemnitz vor meinem Angesicht gestellt, sondern ich sehe den Gesamtblick einer Gottesgemeinde, ja, und wie sie da steht. Also das steht vor mir. Ja, und da habe ich immer gedacht, man muss sich entschuldigen. Entschuldigen, ich muss es nicht, auch nicht. Ich mach's gar nicht, bei euch gleich gar nicht, weil ihr ja mit dieser Botschaft verbunden seid, schon jahrzehntelang. Ja, also, wenn man das Evangelium von der Rettung aller und der Versöhnung des ganzen Alls bezeugt, auch Gemeinden, die schon 60 Jahre, ja, und noch älter, ihre Existenz haben. Ja, Brüder kommen zu mir vor der Verkündigung und sagen, Johannes, Johannes, hab doch Erbarmen mit uns. Ja, ja, das wird und wurde mir von Ältesten der Gemeinde in Affalder immer wieder gesagt, eine Gemeinde, die schon über 100 Jahre existent war. Manchmal bin ich in Ohnmacht gefallen. Und eben auch aus dieser Gemeinde, Älteste, die selbst in der Verkündigung stehen, haben am Anfang gesagt, Johannes, Johannes, mach's nur ganz kurz, ganz kurz. Ich sagt, wenn mir nichts einfällt, ich habe heute ein ganz kleines Konzept, da wird der Wortdienst, da wird der ganz kurz. Das sagte mir dieser Bruder, da werde ich dafür beten, Johannes, dass dir nichts einfällt. Und dann musst du dort eine Stunde predigen. Ja, und zum Schluss kam tatsächlich der Bruder zu mir und sagte, Johannes, heute habe ich erst einmal richtig begriffen, was du gemeint hast. Ich sagte, ja, mein lieber Bruder, es ist gerade das, was mir eingefallen ist. Ja, also so ist es manchmal. Ich könnte die ganze Stunde fortfahren. Einen Augenblick mal. So, ihr wart gerade weg. So ist es mir oft gegangen. Wir können doch nicht kleinen Kindern etwas vorsetzen, was sie nicht verstehen. Das ist klar, aber das kommt aus Tausenden von Kehlen. Wenn Paulus so gedacht hätte, wie so viele Pastoren und Gemeindeleiter, Prediger und viele Kinder Gottes oft denken, dann stände heute von dem Geheimnis der Gemeinde des Christus, dann stände von der Berufung und der Erwählung und Bestimmung der Gemeinde und dem Vorsatz der Äonen und den Liebesgedanken Gottes und seiner Schöpfung kein Wort in unserer Bibel. Dann hätten die sich daran gehalten, nur nicht zu viel. Die meisten sogenannten Gläubigen, das ist mein Ergebnis, fast mit 90 Jahren, das ist auch ihnen egal, was aus den Verheißungen und Einschwüren Gottes wird. Noch einmal, ihr lieben Geschwister, ich sage das nicht zu euch in Dorf Chemnitz, weil ihr ja mit mir zusammen in den Jahrzehnten gekämpft habt um dieses Evangelium. Und ich kann es nicht fassen, dass es da in Ostdeutschland die einzige Gemeinde gibt mit einer Selbstständigkeit, ohne ein kirchliches Dogma, unter dem Namen Gemeinde unter Gottes Wort und dazu auch noch einen eigenen Raum. Ihr lieben Geschwister, ihr wisst nicht, was das für ein Reichtum ist. Das gibt's hier im Westen nicht noch einmal. Die haben überall die Räume angemietet und müssen eine Menge Geld bezahlen, schon jahrzehntelang, nur weil niemand in der Lage war. Ja, also dafür zu bezahlen. Das wollte ich also mit einfügen. Wer nur Vergebung der Sünde haben und in den Himmel kommen will, dem wird der unermessliche Reichtum des Christus nur eine theologische und theoretische Floskel sein. Er ist blockiert für das geoffenbarte Wort und unfähig, die Gedanken Gottes, seiner allumfassenden Liebe und überwältigenden Gnade denken zu können. Ja, jetzt fangen wir mal an. Wir beginnen. Wollen wir sehen, wie weit wir kommen. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben einen fortlaufenden Text und wenn die Zeit rum ist, dann hören wir eben auf. Gut, Vers 1. Paulus, ein berufener Apostel Jesu Christi, durch den Willensentschluss Gottes. Ja, also, ohne Zweifel hat er sich diesen Dienst nicht selber herausgesucht. Hinter seinem Auftrag stand Gottes Gnaden, Wahl und Liebesvorsatz. Er wurde nicht von Menschen bekehrt, sondern vom Himmel her berufen. Er erlebte keine Ordination durch Menschen. Und das, was er an Theologie studiert hat, bei Gamaliel, das hat er später als Dreck bezeichnet, gegenüber der Offenbarung, die aus seinem Wort her und die er bekommen hat. Ja, das war für ihn viel, viel, viel wichtiger. Gerade dort, wo er mit seiner ganzen Boshaftigkeit unterwegs war, die Gemeinden Gottes auszurotten, bei dieser Beschäftigung, da leuchtete der Lichtglanz der Herrlichkeit von oben. Mit einer solchen Helligkeit in sein Herz hinein, dass er in den Sand fiel und nur noch zwei Fragen hatte. Wer bist du eigentlich? Mit wem habe ich zu tun? Und was willst du? Also er stürzte in den Sand, sein ganzes bisheriges Leben zerbrach und übergab es dem Christus. Die Kraft der Liebe Gottes überwand ihn und machte ihn zu einem außerordentlichen Gefäß für das Evangelium der bedingungslosen und totalen Gnade und Herrlichkeit. Er war ein Berufener. Und es war ein auserwähltes Werkzeug, ein bevollmächtigter Botschafter, den Gott zu einem besonderen und außerordentlichen Dienstauftrag bestimmt hat. Das erkennen wir, haben ja in den Jahrzehnten gelernt. Nicht mehr unter Israel und den Söhnen und Töchtern Israels, sondern geh schnell heraus, verlasse Israel, geh hin zu den Nationen. Das war's ja. Das war sein Dienstauftrag. Und dieses Israel ist heute noch unter der Decke, steht unter dem Gericht der Verstockung und wird erst wieder von ihrem Narkotikum erlöst, wann? Wenn sie den sehen werden, den sie zerstochen haben. Wenn er sichtbar als Messias und König seine Füße auf dem Ölberg stellt. Und der Ölberg, der liegt nahe bei Jerusalem. Von wegen, dass er nach Europa oder irgendwo anders hinkommt. Wenn dieser Christus sichtbar in Herrlichkeit wiederkommt, dann hat er seinen Platz und seine Füße in dem Land Eretz Israel, Land der Verheißung. Das hat mit uns Gemeinde nicht sehr viel zu tun, vordergründig. Ja, also weit über das hinaus, was bisher den Söhnen der Menschen bekannt war, durfte er Blicke in das Herz Gottes tun und die verborgensten Geheimnisse, die kein Sterblicher je hat gehört und erkennen können. Die hat er nun dem Apostel Paulus zum ersten Mal geoffenbart. Und nun steht da, uns aber ist es bekannt gemacht. Ja, das ist also ganz kostbar. Und wir können nur ein Stück anrühren von diesem wunderbaren Reichtum, unermesslich. Als solcher schreibt er diesen Brief an die Gemeinde Gottes, die in und auch außerhalb der Korinther lebt. Vers 2, den Geheiligten in Christo Jesu. Jetzt kommen einige Begriffe, sehr interessant. Was da unter den Brüdern gestritten worden ist, wegen diesem zweiten Vers, das könnt ihr überhaupt nicht erahnen, was man da alles daraus gemacht hatte und machen wollte. Ja, mindestens 3, 4, 5 verschiedene Gruppen, die unabhängig voneinander ihren Weg haben. Und vieles andere, die haben diese Gemeinde fast zerrissen. Liebe Geschwister, wenn ich aus meinem Leben erzählen wollte, ich würde nicht fertig. Jedenfalls den Geheiligten in Christo. Die zweite Gruppe, den berufenen Heiligen. Es sind Menschen, die eigentlich wissen sollten, dass keiner aus sich selbst heraus zu dieser Schar gezählt werden kann. Geht gar nicht an. Dazu ist immer und zu aller Zeit die göttliche Berufung nötig. Und sie ist zwingend, wenn ein Mensch den Glaubensweg betreten will. Die göttliche Bestimmung, ja. Bei Paulus heißt es in Apostelgeschichte 22, der Gott unserer Väter hat dich zuvor verordnet, seinen Willen zu erkennen. Ja, wäre eine Predigt wert. Wer den Willen Gottes erkennt, nach diesem Wort, der ist zuvor von Gott verordnet worden. Ja, was heißt denn das wieder? Also es sind Gedanken, die mir ja mit 88 Jahren kommen, die habe ich in der Vergangenheit noch gar nicht gedacht. Also das hört nicht auf. Die Dimension der Herrlichkeit, die wird immer größer, tiefer, weiter, unbeschreiblich. Ja, da lesen wir nämlich von dem zuvor verordnet, denn nur die, das habe ich mir heute Morgen noch angemalt, dass die, das habe ich alle überlesen, denn nur die, die er zuvor bestimmt hat, die hat er auch zuvor, entschuldigt, denn nur die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Das ist eine Art eigene Berufung. Nicht deshalb, dass diese Gruppe und wir in den Himmel kommen. Nein. Das steht hier nicht da, sondern, dass sie dem Bilde Christi gleichgestaltet werden. Denn die er aber zuvor bestimmt oder auch vorher erkannt und bestimmt hat, diese ruft er dann auch, ich sag das mal mit meinen Worten, wenn sie menschlich in die irdische Existenz hineinkommen, die werden von diesem Evangelium erreicht. Erreicht und die können dieses auch glauben und in ihrem Herzen annehmen. Ja, also, und diese Berufenden, steht da, die werden auch gerechtfertigt und die macht er auch herrlich. So schön wie sein Christus. Ich frage immer wieder, wenn ich lese, ja, weil wir zu viel lesen und zu viel mit unserer Tradition zu tun haben. Was heißt denn das zuvor? Bevor diese Menschen überhaupt reagieren konnten, bevor sie überhaupt existent wurden, waren sie nach Gottes Vorsatz für diesen herrlichen Stand bestimmt und ausersehen. Ich weiß, dass ich diese Gedanken nicht überall... Nein, ich nehme ja überhaupt kein Blatt mehr vor den Mund. Was soll ich denn mit 90 Jahren mich einschränken, weil ich Leute vor mir habe, die das nicht glauben können und wollen? Ich verkündige das Evangelium euch mit großer Überzeugung und mit großer Leidenschaft und ja, und Freude, ja. Können wir das glauben, was wir gelesen haben, dass hinter unserem Glaubensweg natürlich eine Entscheidung stand? Als ich bei Kerzenlicht, weil wir keinen Netzanschluss hatten damals, aus dem Bett heraus bin, weil ich das Wort gelesen habe, so wie sie in Adam alle sterben, so auf diese Weise werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Da bin ich aus dem Bett raus und habe vor mein Bett niedergekniet und habe meinen Gott gedankt für diese Herrlichkeit, für die Endausgänge aller Wege, hat mich mit 16 Jahren erreicht. Eine lange Strecke liegt dahinter mir. Und was haben wir? Es sind nicht mehr viele, die ich hier sehe. Ja, das ist der Rainer ganz hinten und dann der Kalli. Ja, und der Theo Franke, der kann nicht mehr. Aber sonst ist die Generation fast verstorben. Der Manfred, da kam etwas vor, da kam etwas später dazu. Also es war bewegend, wenn ich euch jetzt in die Augen schauen kann. Können wir das glauben und in unseren Herzen bestätigen? Der Eingang des Römerbriefes zeigt uns ähnliche Worte. Das lesen wir, ich schreibe euch als Sklave Jesu Christi, berufen zum Apostel, war ja der erste Vers, zu einem Mandanten Gottes, abgesondert und herausgestellt zum Evangelium Gottes, allen Geliebten, den Liebsten oder den Lieblingen Gottes, den berufenen Heiligen, die in Rom sind. Ja, und jetzt kommt bei dieser Sache noch etwas hinzu. Jetzt ist das Bild wieder weg. Ja, also kommt noch ein Begriff hinzu. Heilige. Paulus will damit zum Ausdruck bringen, dass die Heiligen und geliebten Menschen sind, die Gott für sich selbst reserviert und berufen hat, die zu ihm gehören und nicht mehr sich selbst und den eigenen Wünschen und Begierden leben. Was heißt denn das? Ihr seid abgestellt, das heißt da geheiligt. Ihr seid aus der Masse herausgestellt, für eine besondere Aufgabe und für einen besonderen Zweck reserviert. Ein silberner Kelch hat für einen Fußballclub eine ganz andere Bedeutung und Verwendung als in einer Gemeinde, die damit das Mahl feiert. Ihr seid Geheiligte, ihr seid Berufene zu seinem Eigentum. Und jeder trägt dieses Prädikat, der sich zu seiner Gemeinde zählt. Heilig, das sind nicht Menschen in sich selbst. Sie sind vielmehr Heilige und Geheiligte in Christo Jesu. Nicht durch ihre vielen Aktivitäten und Mühen und Anstrengungen. Nein, werden sie Geheiligte, sondern weil wir alle in Christus Jesus Geheiligte sind. Herausgestellte, können wir und sollen wir uns auch um Heiligung mühen und abgesondert und göttlich leben. Wenn wir an die verkommenen Typen dieser Hafengemeinde in Korinth denken, konnte Paulus dem Einzelnen zurufen, so wie ich in meinem früheren Leben und Dasein verdorben, unbrauchbar und sündig war, so seid ihr jetzt zusammen mit mir berufene Heilige geworden. Und er sagt da, früher, da wart ihr Trunkenbolde und was du denken kannst, Homos und Diebe und Habsüchtige. Und solche seid ihr etliche gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden. In den Namen des Herrn Jesus durch den Geist unseres Gottes. Also schon der Eingang, Korintherbrief, der zeigt uns im Einzelnen auf, mit welch unwürdigen Figuren diese Gemeinde zusammengesetzt war. Und er kann ja dann auch schreiben, ihr Lieben, schaut euch doch mal an oder dreht euch um, wer vor euch und hinter euch und neben euch sitzt, was das für Leute sind. Ja, die berufen sind, nicht viel weise nach dem Fleisch. Also es gibt auch einige Doktoren und Professoren unter dieser Gruppe, das gibt es also auch. Aber ich sag mal, die Mehrzahl von den Gliedern dieser Gemeinde, die ist ganz unten angesiedelt. Und da kann er sagen, nicht viele Vermögensmächtige, auch nicht viel Vornehme und Wohlgewordene, sondern das Törichte des Kosmos, das hat Gott erwählt. Und dazu gehören wir alle, ohne Ausnahme. Auf dass er das in Schanden demütige, was etwas sein will. Er erwählt das Unedle, das Unentwickelte des Kosmos. Unentwickelt. Ja, des Kosmos. Und das, was verachtet ist von der Welt, das hat Gott auserwählt. Und das, was nichts ist, eigentlich das Nichtseiende, auf das Gott zunichte mache, was Ruhm und Ehre haben will, damit sich vor ihm kein Fleisch rühmen kann. Denn, jetzt begründet er das, denn ihr seid aus Gott. Liebe Geschwister, wenn wir diesen Satz heute Morgen so ungeschützt lesen, dann haut es uns doch um. Wir aus Gott, wo soll denn da etwas aus Gott sein? Nicht eine einzige Zelle passt bei mir und bei euch auch nicht zu Gott. Was da alles verändert werden muss durch das neue Leben, was in uns hineingekommen ist. Ist das ein Satz, ihr seid aus Gott? Das heißt, Menschen, die eigentlich vor der Welt nicht existent sind, die weder Rang noch Namen haben, die bekommen aus Gott heraus ihr Sein. Das ist eine überwältigende Liebesproklamation seines Willens und seines Vorsatz. Das ist unermesslicher Reichtum, liebe Geschwister. Wer könnte jemals daran denken, dass uns in Christo so viel Gnade zugeteilt worden ist, bevor wir als Gemeinde oder auch als Einzelne zum Glauben berufen worden. Liebe Geschwister, ich muss das so sagen, wenn diese Botschaft, die außergewöhnlich ist, ein Evangelium, was keine Grenzen kennt, keine Beschränkung in der Gnade und in der Liebe, wenn die uns nicht erreicht hätte. Ja, also, ich werde manchmal ganz sprachlos und finde überhaupt keine Worte mehr. Und dieser Christus ist uns ja von Gott gemacht, nicht nur zur Weisheit, um endlich die Gedanken Gottes denken zu können, sondern auch zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also in diesem Zusammenhang finden wir diesen Begriff Heilige, Heilige wieder. Weil er Christus unsere Heiligung ist, sind wir geheiligt in ihm und dürfen nun und sollen auch heilig leben. Bei uns war das in Homersdorf so. Da galten wir nur als die Heiligen. Die Heiligen, nur der Heiligen, der Heiligen. Ja, war ein Spottname. Heilig und Heiligkeit hat es nicht in erster Linie mit Moral oder Wandel zu tun, sondern mit Absonderung. Und deshalb gibt es in der Schrift auch zahlreiche Gegenstände, die für Gott bereitgestellt und reserviert wurden. In der katholischen Kirche und anderen Religionen werden Menschen aufgrund ihres selbstlosen Wandels heilig gesprochen. Das ist bei der Gemeinde ganz, ganz anders. Bei der Gemeinde, da werden Leute trotz ihres mangelhaften Lebens und ihrer zweifelhaften Vergangenheit Geheiligte in Christo genannt. Und diese Geheiligten in Christo sind Herausgestellte, zu einem besonderen Dienstauftrag abgestellt. Sie sind dem Wesen nach abgestellt und werden abgestellt. Und worauf der Text noch einen großen Wert legt, sie sind immer von Gott Berufene. Wie kann ein Mensch aus sich selbst heraus ein Geheiligter in Christo werden? Wer das meint, der sollte sich erst einmal bekehren, und zwar von seinem eitlen, gesetzlichen, frommen, religiösen Ich weg, hin zu Christus. Und dann nennt Paulus noch eine Gruppe, an die dieser Brief gerichtet ist. Ist euch aufgefallen? Da schreibt er samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Sowohl ihres als auch unseres Herrn Jesus Christus. Das freut uns doch, dass ihr in Dorfchemnitz nicht die einzigen seid, die ihr an der Bank sitzt, sondern dass die Zahl, die von außen zuhört und zuschaut, oft größer ist. Größer, und wir sind also innerlich immer so bewegt. Jetzt streikt mein Laptop wieder. So. Sind so bewegt, wenn ihr sonntags mit den Geschwistern im Dorf Chemnitz Gemeinschaft unter seinem Wort haben könnt. Es ist bei allen Aufzählungen, 1. Korinther 1, 2, Heilige, berufene Heilige und alle, die außerhalb wohnen, die gleiche Schar und der einzig eine Herr. Der Apostel Paulus bindet die Glaubenden im Korinth mit all denen zusammen, die außerhalb an allen Orten den Herrn Jesus Christus anrufen. Und deshalb sind wir mit euch, die eher von außerhalb zugeschaltet sind, durch den einen Geist, durch die eine Berufung, eins. Eins gehören zusammen. Das heißt, diese Gemeinde in Korinth, die Leib Christi war, die gab es auch außerhalb. Genau das praktizieren wir ja. Und ihr im Dorf Chemnitz. Mit all denen, die von außen zugeschaltet sind. Wir alle, so formuliert Paulus auch wieder im Korintherbrief, wir alle seid durch einen Geist zu einem Leibe getauft, bestimmt und programmiert. Und damit meint er alle, an denen dieser Brief gerichtet ist. Oder hatten wir schon? 1. Korinther 15, wir, das ist eine kleine Schar. Das müssen wir aushalten und ertragen, weil Gott den Heilsplan zu einem Ziel immer über die Auswahl zu alle, zum Ganzen geht. Zu Erstlingen, hin zu allen. Aber wenn hier steht, wir werden nicht alle sterben. Wir werden alle verwandelt werden. wenn Christus seine Gemeinde zu sich ruft. Dieses wir alle umfasst ja alle Glieder des Leibes Christi, alle die durch Zeugung neues göttliches Leben in sich tragen und die berufen und bestimmt sind für die Fülle und Vervollständigung des Christus, weil wir sein Leib und Glieder darin sind. Deshalb. Wir stehen nicht in unserer Bestimmung außerhalb, wie Braut und Knechte und Mägde und versiegelt und alles Mögliche. Nein, wir stehen in engster, ungeteilter Verbindung zu unserem Christushaupt. Und das für alle Zeit. Ja, all denen gilt der Segensspruch in Vers 3, Gnade euch und Frieden. Ja, liebe Geschwister, mit diesem Vermächtnis, da legen wir uns abends zu Bett und stehen früh wieder aus. Also wenn wir früh erwachen und die Füße aus dem Bett hängen und abends den Tag beenden, dann dürfen wir wissen, dass es keine Situation in unserem Leben gibt, wo wir von dem Strom der Gnade nicht getragen und von der Licht- und Liebeswolke des Friedens und der Herrlichkeit nicht umgeben sind. Herrlichkeit. Herrlichkeit, wohin wir von Gott aus gedacht und gemacht worden sind. Da wechseln wir Kräfte ein und da fallen Ketten ab, die uns nur versklaven und fesseln wollen. Ich möchte auch in dieser Gemeinde, mochte auch in dieser Gemeinde so viel Falsches, Verkehrtes und Unordentliches gelaufen sein. Paulus dankt alle Zeit für sie aufgrund der Gnade Gottes, die ihnen in Christo gegeben wurde. Liebe, das ist auch ein Grund. Wenn wir beten füreinander, dann danken wir, dass es den Florian und die Miriam gibt. Da danken wir dafür. Und in dieser Gnade ist ein für uns nicht zu fassendes Evangelium, ein Reichtum zusammengebunden. Vers 4. Ihr seid mit ihm zusammen in allen Stücken reich gemacht, nach allen Seiten hin, in allem Wort und in aller Erkenntnis, da ja das Zeugnis des Christus in eurem Inneren des Herzens Festigkeit und Stabilität und Bestätigung gewirkt hat. Ja, und wir fragen uns, ist das die Wirklichkeit, wenn wir uns begegnen, wenn wir als Gemeinde oder als Hauskreis beieinander sind? Ist das die Sinnmitte unseres Lebens? Ist das das Fundament, worauf unser Leben steht? Wir sind mit ihm eins gemacht, da wir Glieder des gleichen Leibes sind, wo er, Christus, das Haupt ist. Ist mir in den Jahrzehnten ein Auftrag gewesen. Nicht irgendetwas, Gläubige irgendwie zu sein, sondern ganz bestimmt den Gedanken Gottes und seinem Vorsatz entsprechend Glieder. Wir sind, das gab es nämlich vor Paulus nicht. Ja, hängen wir so mit Seilen der Liebe aneinander und leben wir als solche auch miteinander? Alles, was ihm, dem Christus, von Gott zugeeignet ist, alles, worüber der Vater dem Sohn Vollmacht und Autorität gegeben hat, alles, was er als Träger der Verheißung anvertrauen bekommen hat, ist auch dem Leibe zugeordnet und für ihn bestimmt. Diese zentrale Christusschau sprengt alle menschlich-irdischen Vorstellungen. Sie überragt alles, was in dieser Zeit und Welt für real, echt und lebenswert gehalten wird. Das Staunen über den uns geschenkten Reichtum bewirkt in uns, geht gar nicht anders an, eine Verwandlung. Paulus konnte im Gefängnis Zeugnis ablegen, dass ihm die Christuserkenntnis, ihn zu erkennen und alles, was als Verheißung auf ihn gelegt ist, über alles ging, über alles. Er konnte deshalb auch sein erfolgreiches Leben als Theologe, ausgebildet zu den Füßen Gamaliels, erfolgreiches Leben im Fleisch bedeutungslos zurücklassen und brauchte keine einzige Träne nachzuweinen, weil er alles eingebüßt und verloren hat. Liebe Geschwister, wenn wir herauskommen wollen aus der Vergänglichkeit unserer falschen Vorstellungen, aus den verkehrten Denkgewohnheiten dieses Zeitlaufes, dann gibt es für uns nur einen Weg, sich beschenken zu lassen, sich zu öffnen und bereit zu sein für den unermesslichen, nie zu Ende denkenden Reichtum des Christus. Ihn anzuschauen, den Christus in uns und durch sein Wort offenbaren zu lassen, das allein genügt und verändert und verwandelt unser Leben. Ich kann das euch als alten Mann nur empfehlen. Wir alle, hier haben wir wieder dieses Wir alle, in 2. Korinther 3,18. Wir alle, was denn? Wir schauen mit Konzentration, mit Wille und Leidenschaft. Was schauen wir an? Was denn sonst? Die Herrlichkeit des Christus und das, was er ist und was er aus uns machen will, das schauen wir an. Und dann steht da, und wir werden verwandelt. Ein Prozess von Klarheit zu Klarheit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist, der uns gegeben ist. Liebe Geschwister, wie oft haben wir vor 50, 60, ja, vielleicht auch schon vor 70 Jahren, das Lied gesungen, was Renate Lüsse oft gesungen hat, die Renate Lüsse, die eine Oktav tiefer gesungen hat als Frauen, wende den Blick nur auf Jesus, schau voll in sein Antlitz hinein und die Konsequenz, die Dinge dieser Welt, die werden auf einmal seltsam trüb und im Licht seiner Herrlichkeit klein. Ja, wir alle schauen hinein. Das ist unser Verlangen, unser Begehren. Wir hängen uns doch keine Decke um den Kopf, wenn wir mit einem Freund reden wollen. Das geht doch gar nicht. Was sind das für Decken, die oft über unserem Kopf hängen? Decken und Fesseln falscher und frommer Traditionen, Decken unserer eigenen Klugheit und unbiblischer Prägung und geistloser Tradition. Damals war das Volk Israel unfähig. Das war unfähig, die Herrlichkeit Gottes, die auf dem Antlitz Mose strahlte, erkennen zu können. Nein, nein, nein. Und Mose. Hallo? Und Mose hängte sich eine Decke über den Kopf, weil Israel die Herrlichkeit nicht ertragen konnte. Oft könnte man meinen, dass auch bei den Auserwählten der Gemeinde die gleiche Tragik zu finden ist, den verherrlichten Christus, dem alle Gewalt und Autorität gegeben ist, den der Vater zum Haupt über das All gesetzt hat, in dessen Name sich einmal alles Geschöpfliche niederbeugen wird, des Himmlischen, des Irdischen, das Unterirdische, und mit diesen gefüllten Aussagen weiß die Glaubensgemeinde nichts anzufangen. Dagegen ist Jesus im Fleisch mit Zeichen und Wundern ihre alleinige Grundlage. Der Jesus von Nazareth, der steht ganz hoch im Kurs. Ich habe ja 3 Versammlungen bei euch gehalten. Jesus von Nazareth. In der Mehrzahl wird auch nur über diesen Jesus in den Evangelien gepredigt. Ja, da gibt es so viele Gleichnisse, so viele Geschichten, die kann man etwas ausschmücken. Ja, der Satz von Paulus klingt wie eine Botschaft von einem anderen Stamm. Und ob wir den Menschen Jesus nach dem Fleisch in seiner Sendung zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel gekannt haben, da sein Wechsel, so kennen wir ihn als solcher nicht mehr. Denn der verherrlichte und erhöhte Christus zu Rechten der Majestät ist eben nicht mit dem Sohn der Maria zu vergleichen. Ob diese Einstellung etwas mit echter Gliedschaft am Leibe des Christus zu tun hat, das muss ich selber fragen. So, nun sind wir nicht am Ende. Noch wenige Minuten. Jedenfalls erklärt uns auch der 2. Korintherbrief, Kapitel 3, 9, wenn schon der Dienst des Gesetzes Herrlichkeit aufleuchten lässt, wie viel mehr der Dienst der Gerechtigkeit ohne Gesetz. Merken wir, dass es dann einen Unterschied gibt zwischen der Gesetzeshaushaltung im Alten Testament, die auch noch zur Zeit Jesu gültig war, und dem, was neu gekommen ist? Gerechtigkeit ohne Gesetz, unvergleichlich herrlicher, größer und gewaltiger. Ich frage mich manchmal, ist in unserer Versammlung das zu spüren oder langweilen wir uns zu Tode? Zurück zu unserem Text. 1. Korinther 1, Vers 5. In ihm ist also unser ganzer Reichtum zu finden. In ihm hat Gott Frieden gemacht und durch ihn den Christus das ganze All ausgesöhnt. Und alles zukünftige Richten hat der Vater dem Sohn übertragen. Deshalb lesen wir, bis alle seine Feinde unter seine Füße gelegt sind. Und das Haupt überträgt das Gericht den Söhnen, den Leib. Er ist ja das Ja und das Amen in der Einheit mit der Gemeinde. Der Eidschwur und die Erfüllung einer jeden Verheißung. Ihn hat Gott zum Erben über das All gesetzt, damit die ganze Schöpfung in ihm die Fülle Gottes erfährt. Vor 100 Jahren, da war das noch etwas Außergewöhnliches, vom englischen Könighaus empfangen zu werden. Aber was hier ausgesagt ist, sprengt wirklich alle Grenzen menschlicher Vorstellung und Überlegung. Nicht nur empfangene Gäste bei dem Vater zu sein, sondern als Glieder dieses Christus in gleicher Würde und Herrlichkeit zu stehen, wie er selbst. All das hängt mit dem Reichtum des Christus zusammen. Verstehen wir jetzt, wenn Paulus wiederum aus dem Gefängnis der Gemeinde in Kolosse schreibt, und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen. Der Friede des Christus sei ein Schiedsrichter, er entscheide und beurteile, was und wer in eurem Herzen die Steuerung, die erste Stelle hat. Denn ihr seid Berufene hinein in einem Leibe, als Glieder, die zum Haupte passen, und seid dankbar. Wie wenig wird von den Kindern und Söhnen dem Vater Ehre und Dank gebracht für diese Berufung als Glied zum Leibe Christi. Ja, deshalb zum Schluss den Vers, lasset das Wort des Christus mit seinem ganzen unerschöpflichen Reichtum in euren Herzen wohnen. Lasst uns diesen allergrößten, unermesslichen, unerforschlichen, nie zu Ende denkenden Reichtum bewahren und im Glauben festhalten. Ja, wir beenden jetzt die Betrachtung, weil es ja immerhin noch 3 Verse sind. Und das würde zu lang gehen. Aber das reicht auch. Und wir können uns konzentrieren und beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, es ist uns nicht schwer gefallen, über dein Wort heute Morgen nachzudenken, auch wenn es manchmal etwas ungewohnt ist, weil es so selten geschieht. Aber du bist ja dabei, hast Wohnung in uns bezogen und gibst uns jeden Tag Unterrichtshilfe, lässt uns erinnern an diese gewaltigen Aussagen, die wir dann auch im Worte Gottes bunt ausmalen, damit wir sie nicht vergessen, sie in uns in Erinnerung rufen. Und du sie willst als eine Energiequelle, eine Kraftquelle in uns hineinfließen lassen. Wir danken dir. Ja, wofür sollen wir danken? Es ist alles zum Danken, was du uns gegeben hast, auch wenn es manchmal in unserem Zustand und in unserem Befinden und all die Umstände und Verhältnisse nicht dazu angetan sind. Aber wir brechen durch die Wolkennacht hindurch und können es nicht fassen. Die Herrlichkeit deines Christus und des Evangeliums zu erkennen und in unser Herz hineinfließen zu lassen. Versiegle du auch dein Wort, was wir gehört haben, und lass es, wenn es gebraucht wird, zur Verfügung stehen. Segne du uns alle und deine Gemeinde und lass vollendet werden und ausgereift werden, deine Gemeinde zu deinem wunderbaren Ziel. Wir freuen uns noch auf ein paar Stunden dieses Tages und bitten dich, dass du mit uns auf unserem Wege bist. Dir sei Dank. Amen.